Du hast dann auch den Satz ausgesprochen, dass Blutkonserven parat gelegt werden müssen, falls in dieser Bauch-OP was schief geht.
Ja, da ging es wirklich um Leben und Tod. Und ich hätte nie gedacht, dass eine Schwangerschaft so gefährlich für eine Frau werden kann. Aber, Spoiler, kann sie.
Ich glaube, das war das schlimmste Ereignis, das ich erleben musste.
Noch ein Kaffee, wenig Schlaf, tausend Fragen im Kopf. Alles neu, ein kleines Team, doch wir kriegen das hin. Baby Steps, Eltern werden für Anfänger. Schritt für Schritt, wir stolpern und wir lachen. Oh yeah, Baby Steps, jeden Tag ein bisschen leichter. Du bist nicht allein auf diesem Weg.
Hi, Liebes.
Da sind wir wieder und heute soll es um meine Eileiterschwangerschaft gehen.
Wieder keine Feel-Good-Folge.
Genau so ist es. In der letzten Folge ging es schon um unsere Fehlgeburt und die war unschön. Die Eileiterschwangerschaft war noch ordentlich unschöner.
Unschöner ist ja mal maximal untertrieben. Ich glaube, das war das schlimmste Ereignis, das ich erleben musste. Ja. Du natürlich auch allen voran. Sorry, wenn ich jetzt mich in den Vordergrund stelle, aber es war maximal scheiße.
Ja, da ging es wirklich um Leben und Tod und ich hätte nie gedacht, dass eine Schwangerschaft so gefährlich für eine Frau werden kann, aber Spoiler, kann sie. Und deswegen wollen wir das auch nutzen, um ein bisschen darüber aufzuklären, damit ihr die Anzeichen erkennt und nicht in sowas reingeratet, was mir passiert ist.
Aufklären ist ein guter Stichpunkt, weil ich zum Beispiel nicht wusste, was eine Eileiterschwangerschaft ist. Wir hatten es ja das erste Mal gehört. Am Ende unserer Fehlgeburtsstory, die hatten wir letztes Mal ja berichtet, dass das Risiko abzuklären ist. Aber ansonsten hatte ich jetzt keine Schnittstellen davor. Vielleicht möchtest du nochmal kurz erklären, wie das genau abläuft bei einer Eileiterschwangerschaft.
Gut, dass du jetzt nicht so die Schnittstellen hast, kommt jetzt bei dir beruflich wahrscheinlich auch nicht so sehr vor.
Nicht so wirklich, nee.
Und privat wahrscheinlich auch nicht, weil es schon eine seltenere Sache ist. Eine Eileiterschwangerschaft.
Und weil vielleicht keiner drüber spricht.
Vielleicht auch das ist wahrscheinlich ähnlich tabuisiert wie eine Fehlgeburt, weil es ja auch schief geht. Also eine Eileiterschwangerschaft, da ist es folgendermaßen, dass sich Eizelle und Spermium miteinander verbinden. Also eine Befruchtung findet statt. Das kann sowohl so sein, also normalerweise findet die Befruchtung ja im Eileiter statt. Und dann kann es so sein, dass das eben hängen bleibt im Eileiter und dann dort wächst und gedeiht. Oder es kann auch sein, dass das in den Uterus wandert nach der Befruchtung und dann aber wieder zurück in den Eileiter und da dann sich einfach festsetzt. Also sowohl ein Hängenbleiben als auch einfach eine unglückliche Festsetzung kann da stattfinden und dann wächst dieses Kind in dem Eileiter heran. Und wenn man das nicht entdeckt, bringt es natürlich irgendwann dem Eileiter zum Platzen, weil der ist ja sehr, sehr dünn und nicht dafür gedacht, dass man da einen Embryo heranwachsen lässt. Normalerweise wird aber eine Eileiterschwangerschaft von den Ärzten erkannt und kann dann rechtzeitig entfernt werden, bevor der Eileiter platzt. Passiert aber leider nicht immer.
Erkannt werden heißt in dem Fall durch den Ultraschall, wird dann quasi entdeckt, dass in der Gebärmutter keine Einnistung stattfindet. Und wenn dann der HCG-Wert trotzdem hoch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es eben sich im Eileiter eingenistet hat. So habe ich jetzt als Nicht-Profi verstanden.
Wow, ich bin beeindruckt. Also das haben wir vorher nicht geprobt.
Ja, das hat sich eingebrannt nach dem Erlebnis.
Sehr gut. Ja, hast du toll erklärt, Schatz. Gut, dann würde ich sagen, nachdem wir es jetzt so mal grob umrissen haben, was es ist, hüpfen wir mal rein in unsere Geschichte. Wir hatten ja die Fehlgeburt im November, haben dann im Dezember pausiert, weil wir doch gesagt haben, Drillinge ist uns ein bisschen zu heftig. Und dann haben wir im neuen Jahr wieder losgelegt und waren auch beim zweiten Versuch im März dann schwanger. Erinnerst du dich noch daran, an diese Schwangerschaft, die wir dann da entdeckt haben?
Ich weiß noch, dass wir sehr unsicher waren, ob es geklappt hat. Und wir waren dann in Stuttgart bei meinem Bruder, haben den besucht. Und auf der Rückfahrt hattest du mir dann erzählt, dass du Blutungen hast. Und dann ging natürlich die Erwartung schon steil zurück.
Genau, wir waren da am Abend noch essen und ich war den ganzen Tag eigentlich schon frohen Mutes, weil ich dachte, okay, vielleicht hat es geklappt, weil es vom Timing her danach aussah. Und dann habe ich aber da auf der Restauranttoilette festgestellt, dass ich eine Schmierblutung habe und habe dir das auf der Rückfahrt gesagt. Und dann waren wir beide schon ziemlich down.
Die Erinnerung kam halt dann sofort wieder hoch zur Fehlgeburt im November. Es ist wieder Blut da und dann haben wir es eigentlich schnell wegsortiert.
Aber dann kam keine Periode und dann war ich schon so, okay, vielleicht hat es doch geklappt. Vielleicht war es eine Einnistungsblutung oder einfach so eine kleine Schmierblutung. Kann ja mal passieren. Und habe dann eine Woche später einen Test gemacht. Der war dann positiv, aber ich hatte schon kein gutes Gefühl mehr. Erinnerst du dich noch dran? Gefeiert haben wir den Test nicht.
Überhaupt nicht. Es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Die Blutung in Stuttgart, dann kam die große Blutung aber doch nicht. Und dann hast du den Test gemacht. Das war irgendwie vom Bauchgefühl her. Ich kann es nicht gut erklären. Das war irgendwie nicht stimmig.
Ja, es war nicht stimmig. Und dann hatte ich kurz drauf, ich glaube 2-3 Tage nach dem Test, auch wieder eine Blutung, eine Schmierblutung. Damals waren wir auch wieder unterwegs im Gärtnerplatztheater. Auf der Toilette habe ich das dann feststellen dürfen, bevor das Stück losgegangen ist. Das habe ich dann auch nicht mehr genießen können. Und habe dann aber trotzdem mal einen Termin bei der Gynäkologin ausgemacht, um abzuklären, ist das jetzt wieder irgendwie eine Fehlgeburt oder was ist das? Also was läuft da schief?
Das war mir mega wichtig, dass du dann nochmal zur Ärztin gehst, auch wenn es vielleicht vorher schwierig war dort. Aber das war so unregelmäßig mit der Fehlgeburt im Hinterkopf, dass wir es unbedingt checken lassen wollten. Da erinnere ich mich noch sehr gut.
Genau, und als es dann zur Ärztin ging, bekam ich 2 Tage vorher dann auch eine stärkere Blutung. Und war dann bei ihr, sie hat einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, ja, da ist nichts. Und wenn sie jetzt eine starke Blutung haben, dann ist das wieder eine Fehlgeburt. Hat dann meine Blutwerte noch abgenommen und hat gemeint, ich soll in, ich glaube, 2-3 Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, nochmal wiederkommen und dann machen wir den endgültigen Check.
Zusammengefasst so nach dem Motto, wenn es sich nicht eingenistert hat, dann kommt schon raus. So habe ich es abgespeichert.
Genau, und die Blutung war ja dann auch eben stärker und dann hatte ich mich davon verabschiedet. Und dann habe ich auch nicht weiter gemessen mit meiner Temperaturmessung, was ich ja sonst normalerweise machen würde. Aber ich wusste ja, die Periode ist da. Und hätte ich weiter gemessen, hätte ich gemerkt, dass das keine echte Periode ist.
Wir waren natürlich auch abgelenkt. Wir haben einen Umzug gefahren zu der Zeit. Wir sind von unserem Reihenhaus in unser neues Haus gezogen und hatten eigentlich den Tag vollgepackt mit Aufgaben.
Genau, wir hatten ein Haus aus den 70ern gekauft, das wir selber renoviert haben und immer noch renovieren. Das ist eine Heidenarbeit. Und haben da dann die Sachen rübergefahren, schon in das unrenovierte Haus, weil wir dann ja im Wohnzimmer mit der Renovierung angefangen haben, während wir noch im unrenovierten Schlafzimmer gewohnt haben. Also es war alles so ein bisschen, ja, Harakiri.
Turbulent, vielleicht auch eine Schnapsidee im Nachhinein, aber es hat funktioniert.
Genau, wir haben das gemacht, um die Zwischenfinanzierung quasi nicht zahlen zu müssen, was ja sonst für viele eine hohe finanzielle Belastung ist, wie dem auch sei. Kleiner Exkurs in unsere Hausgeschichte. Und dann haben wir da eben diesen Umzug gefahren und ich erinnere mich noch dran, dass wir abends zusammen in dem Schlafzimmer unseren Schrank aufgebaut haben und ich habe immer so Bauchschmerzen und ich dachte mir, shit, habe ich heute irgendwas gegessen, was meine Verdauung belastet? Weil manchmal bin ich so ein bisschen anfällig, gerade bei Stress, gerade bei Umzügen.
Ja, wir waren ja den ganzen Tag unterwegs, wir hatten uns einen Sprinter, einen großen Bus gemietet und sind, es liegen nur ungefähr 5 Kilometer zwischen den beiden Häusern, ich glaube 6-7 Mal immer hin und her gefahren, eingeladen, ausgeladen, Treppen rauf, Treppen runter. Du hast einfach auch vermutet, ob du dich vielleicht übernommen hast oder die Belastung zu hoch war.
Ja, aber es war auf alle Fälle unangenehm und wir sind dann in unserem alten Haus noch schlafen gegangen und wollten dann am nächsten Morgen nochmal weitermachen. Da hatten wir den Sprinter noch den ganzen Tag und da so richtig Vollgas geben, um die großen Sachen dann rüber zu schaffen, weil das war wirklich der endgültige Umzug. Ab dem nächsten Tag wollten wir dann im neuen Haus schlafen. Und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte immer noch Schmerzen und habe das aber dann ignoriert, weil ich mir dachte, wir haben den Bus jetzt nur noch heute, wir müssen das heute schaffen. Ich kann jetzt hier nicht rumjammern. Bin dann auch oft sehr hart zu mir. So, ich bin meine stärkste innere Kritikerin.
Und erzählst du es mir vielleicht auch nicht immer?
Ja, ich will halt auch jetzt nicht mich wegen jedem Wehwehchen verrückt machen und deswegen muss ich jetzt auch nicht über jedes Wehwehchen mit dir reden, sondern halt wirklich, wenn es ernsthaft ist. Und dann war das aber so schlimm, dass ich mich zwischendurch dann hinlegen musste. Ich habe zu dir gesagt, ich muss jetzt kurz Pause machen. Ich habe so stark Bauchschmerzen, ich kann nicht mehr. Und dann warst du, glaube ich, schon ein bisschen besorgt.
Ja, da hat es bei mir den ersten Schalter umgelegt. Ich habe dann gesehen, wie du auf dieser provisorisch aufgebauten Couch lagst in dem neuen Haus dann, das ja noch nicht eingerichtet war, sondern wir haben einfach alles nur reingestellt, dir den Bauch gehalten hast und über Schmerzen dich beklagt hast. Dann war für mich ganz klar, wir müssen eigentlich zum Arzt. Es gibt gar keine Diskussion mehr. Du warst aber nicht überzeugt vom Arzt.
Ja, ich war nicht 100% überzeugt, aber du hast halt dann auf mich eingeredet und es gibt in meiner Familie eine Blinddarmvorgeschichte und es war auf der Blinddarmseite. Ich habe das getestet, weil meinem Bruder ist der Blinddarm schon entfernt worden, meinem Onkel. Also ich hatte da so ein bisschen im Hinterkopf, shit, vielleicht Blinddarm. Und dann wollte ich mit dir zum Auto laufen und dann ist mir schwarz vor Augen geworden, als ich aufgestanden bin.
Du bist mir dann umgekippt im Schlafzimmer. Gerade als ich dich überzeugt hatte, dass wir zum Arzt fahren und wir uns auf den Weg machen wollten, bist du umgeklappt. Und dann war bei mir sofort Kurzschlussreaktion, ab ins Auto und schnell in die Notaufnahme zum Klinikum.
Ich konnte dann, glaube ich, so wie ich mich erinnere, kaum zum Auto laufen vor Schmerzen.
Du bist wieder zu Bewusstsein gekommen, nachdem du umgefallen warst, als dir schwarz vor Augen war. Dann hatte ich dich quasi gestützt oder so halb getragen, würde ich es jetzt in der Erinnerung zusammenfassen, habe dich dann ins Auto gebracht und bin dann diese 3, 3,5 Kilometer zum Klinikum. Ich glaube, ich bin über 3 rote Ampel gefahren, wenn ich mich richtig erinnere. Mir wurde dann richtig Angst, weil du hast dir den Bauch gehalten, du warst blass im Gesicht. Ich wollte unbedingt dich so schnell wie möglich in professionelle Hände zu Ärzten bringen.
Ja, ich weiß noch, dass mir jeder Straßenhubbel unsäglich wehgetan hat. Also es war wirklich eine Tortur. Und dann war ich auch heilfroh, dass wir ins Krankenhaus sind, weil ich hatte dann wirklich Gefühl, okay, das ist was Schlimmeres. Das ist nicht mehr normal, diese krassen Schmerzen. Und dann bist du auch hochgefahren zur Notaufnahme und hast dann den Rollstuhl für mich organisiert, weil ich nicht mehr gehen konnte vor Schmerzen.
Ich bin direkt in die Auffahrtrampe für die Rettungswagen gefahren, was ja auch nicht, glaube ich, erlaubt ist, weil ich so Panik hatte, bin dann da reingestürmt, habe einen Rollstuhl irgendwie gegriffen und habe dich dann reingefahren, um dich zu übergeben an das Fachpersonal. Habe dann das Auto natürlich noch schnell aus dem Rettungsweg rausgefahren, dass das wieder frei ist. Und dann ging die Odyssee los.
Ja, das war echt schwierig, weil die hatten, glaube ich, da gerade einen Notfall reinbekommen und hatten keine Kapazität. Und dann haben die mich erstmal in so eine Praxis quasi verwiesen, die aber im Krankenhaus integriert ist. Oder? Ist das so richtig erklärt?
Notfallpraxis haben sie es bezeichnet und da kommt gefühlt jedes Wehwehchen hin. Also wenn sich ein Kind einen Finger eingeklubbt hat oder irgendeine Kleinigkeit passiert ist, ist natürlich traurig für das Kind, aber die kommen dann in die Praxis. Und ich habe schon nicht verstanden, weil du hast im Rollstuhl sitzend, blass, dir den Bauch gehalten, dich gekrümmt vor Schmerzen und wurdest quasi gleich behandelt wie kleine Blessuren. Aber am Ende des Tages waren wir ausgeliefert. Ich konnte es nicht trotz vieler Diskussionen erzwingen, dass du gleich irgendwie zu Ärzten ins Behandlungszimmer kommst. Und dann sind wir erstmal diese 800 Meter rübergewackelt in diese Notfallpraxis.
Und da kam dann eine Frau, die nicht besonders gut Deutsch konnte, hat mir dann wie blöd im Bauch rumgedrückt.
In die Stelle gedrückt, die dir schon wehgetan hat. Genau. Ich erinnere mich noch sehr gut.
In die Stelle. Ich habe geschrien und dann hat sie nur mit den Schultern gezuckt und gemeint, ja, dann ist es wahrscheinlich der Blinddarm. Also so gut sie das halt konnte.
Man
mit ihrem
müsse
gebrochenen
in die Notaufnahme,
Deutsch.
War ihre Erkenntnis.
Genau.
Oha.
Ja, hat sich richtig gelohnt. Also für wie lange habe ich gewartet? 15 Minuten, dann nochmal 10
Summe
Minuten.
Eine Stunde, denke ich. Viertelstunde warten, 10 Minuten Behandlung.
Echt? Ich dachte, das wäre schneller gegangen. Okay.
Da muss man noch warten, bis er den Befundzettel dann ausgefüllt hat. Das war gefühlt ewig, aber in der Realität eine knappe Stunde.
Okay, ja. Also ich dachte, es wäre vielleicht kürzer gewesen, aber auf alle Fälle hat sie mir halt dann den Bauch rumgedrückt und mich weitergeschickt. Also hat sich nicht wirklich gelohnt, die Warterei. Und dann durften wir endlich in die Notaufnahme. Dann haben sie das akzeptiert. Und dann kam ich zu 2 sehr jungen Ärzten. Ich denke, das waren Assistenzärzte, die mich dann erstmal gefragt haben, ob ich denn Schmerzmittel genommen habe. Und dann habe ich gesagt, nein, weil ich generell niemand bin, der einfach Schmerzmittel einwirft, ohne zu wissen, woher der Schmerz kommt. Ich will ja wissen, warum ich Schmerzen habe. Und die haben mich dann irgendwie so angeherrscht, warum ich ihnen die Arbeit mache, hierher zu kommen, wenn ich selber noch nicht mal Schmerzmittel genommen habe. Das weiß ich noch. Und ich dachte mir, so muss ich mich jetzt dafür entschuldigen, dass ich mich behandeln lassen möchte.
Das war auch das Letzte, was ich noch mitbekommen habe, weil ab dann wird man getrennt. Du bist dann weiter in die nächsten Behandlungszimmer verwiesen worden und ich musste dann raus in den Wartebereich.
Genau, die wollten dann, dass ich laufe und ich habe gesagt, es ist unmöglich, ich kann nicht laufen. Und dann hat man mich auf eine Liege buxiert und da war dann eine sehr, sehr liebe Schwester, die hat mich dann durch die Gegend gefahren und ich habe dann erstmal einen Ultraschall bekommen. Auch das hat relativ lang gedauert, bis ich dran kam. Und die Ärztin, die dann diesen Ultraschall gemacht hat, die war unglaublich lieb und einfühlsam. Ich bin der bis heute noch dankbar. Die hat festgestellt, dass ich jede Menge Flüssigkeit im Bauch habe und hat gesagt, das ist wahrscheinlich Blut. Da stimmt definitiv etwas nicht bei Ihnen. Und ich werde dafür kämpfen, dass Sie schnell behandelt werden. Und dann habe ich da erwähnt, dass, also ich hatte ursprünglich ja auf Blinddarm gepocht und habe das eben erzählt von meiner Familienhistorie und habe aber dann später auch erwähnt, dass ich schwanger war und eine Fehlgeburt hatte. Und dann sind die hellhörig geworden und haben mein Blut abgenommen. Und dann kam ich zur Frauenklinik. Die haben mich dann auch nochmal untersucht und haben gesagt, mein HCG-Wert ist erhöht. Es ist nicht auszuschließen, dass ich eine Eileiterschwangerschaft habe. Und sie können es nicht sicher sagen, aber sie müssen mich operieren, wenn ich so viel Blut im Bauch habe.
Das war dann auch der erste Zeitpunkt, wo du wieder Kontakt zu mir aufnehmen durftest. Ich war ja dann quasi abgeschnitten von Informationen und war dann im Wartebereich auf heißen Kohlen die ganze Zeit.
Genau, und ich hatte dann so einen Zettel bekommen und der war sehr schlimm für mich. Da stand drin, dass im Falle dieser Operation mir ein Eileiter entnommen werden kann, mir beide Eileiter entnommen werden können, mir die Eierstöcke entnommen werden können. Und das muss man vielleicht nochmal erklären. Der Eileiter ist ja nur das Transportmittel vom Eierstock zur Gebärmutter. Also da schlüpft die Eizelle durch und da findet die Befruchtung statt. Das macht also im Grunde nichts mit deiner Fruchtbarkeit, wenn du deinen Eileiter verlierst, außer dass halt die Eizelle nicht mehr in die Gebärmutter kann und dann muss man künstlich befruchtet werden. Wenn man aber die Eierstöcke verliert, dann ist die Hormonproduktion vorbei, weil die findet in den Eierstöcken statt. Dann bist du quasi künstlich in die Menopause versetzt und ich hatte ziemlich Angst, dass mir das passiert.
Ich war in der Zwischenzeit in unser altes Haus zurückgefahren, das noch näher am Klinikum war, weil ich für dich A, eine Tasche packen wollte und B, in der Zeit nichts tun konnte, um dann einfach so ein bisschen auch den Umzug weiter zu begleiten. Und dann riefst du mich an, eben mit dieser Botschaft, dem Risiko, dass du Eileitern oder auch Eierstöcke verlieren kannst. Und ich saß dann da im Treppenhaus, ich habe das noch bildlich 1:1 vor Augen. Du hast dann auch den Satz ausgesprochen, dass Blutkonserven parat gelegt werden müssen, falls in dieser Bauch-OP was schief geht. Und das fuhr mir in alle Glieder. Ich war so fertig und das hat mich so getroffen. Ich habe dann auch geweint, erste Tränen schon vergossen. Wir waren irgendwo vor 3 Stunden noch ein Happy Couple. Ja, wir haben im Kinderwunsch unsere Erfahrungen gesammelt, das wisst ihr, aber es war alles gut. Wir waren jung, wollten Kinder, sind umgezogen und dann telefoniere ich mit dir und es geht um Leben und Tod. Das hat mich schon massiv aus der Bahn geworfen.
Ich hatte da auch große Angst, als mir das gesagt wurde, dass sie meine Blutgruppe wissen müssen, weil sie Blutkonserven brauchen, weil auch was schiefgehen kann. Es war auch die Rede davon, dass im schlimmsten Fall auch die Gebärmutter entfernt werden kann. Also ich war wirklich fix und fertig, weil ich dachte, im schlimmsten Fall, wenn das hier jetzt blöd läuft, entweder ich kann dann gar keine Kinder mehr kriegen, auch nicht mit künstlicher Befruchtung, oder ich gehe hops.
Wenn du halt das Gefühl hast, es könnte, vielleicht jetzt nicht hochwahrscheinlich, aber trotzdem das letzte Mal sein, wo du mit dem liebsten Menschen, den du im Leben hast, telefonierst, der Kopf läuft halt dann los. Das war massiv schlimm.
Ich glaube, wir beide waren da am Rande des Wahnsinns. Ich habe dann zugestimmt zu dieser OP. Ich hatte ja keine Wahl. Und dann ging das auch relativ schnell. Ich kam dann auf diesen OP-Tisch, habe dann diese ganzen Schläuche angesteckt bekommen. Das war ultra traumatisch für mich. Also ich habe danach nicht mehr in Krankenhäuser gehen können, ohne diese Bilder im Kopf zu haben und Tränen in den Augen, weil das so unfassbar Angst gemacht hat, da jetzt für eine OP vorbereitet zu werden und gleich zu wissen, man ist weg und wird aufgeschnitten. Also ich habe echt richtig, richtig Schiss gehabt. Und ich habe mich auch so allein gefühlt, weil ich eben nur mit dir telefonieren konnte. Ich habe dich nicht mehr gesehen und ich hätte mich irgendwie gern richtig verabschiedet für den Fall, dass es schief geht. Und das konnte ich halt nicht.
Wir haben die Frage noch gestellt, ob ich dazukommen darf. Das wurde mir dann untersagt. Also hatten wir überhaupt keine Chance, dass du irgendwie Begleitung hast. Du warst da ganz allein mit deinen Gefühlen.
Genau, und dann ging die OP schon los. Ich war dann auch weggetreten und bin dann in
vielleicht
der Nacht.
Vielleicht nochmal zum zeitlichen Kontext, weil du sagst, es ging schon los und ging schnell. Also wir sind um 15 Uhr ins Klinikum gefahren, ja. Dann war der ganze Diagnosebereich und dann bist du um 19.30 Uhr erst in den OP gekommen. Also es waren 4,5 Stunden. Das hat sich für dich halt sehr schnell angefühlt. Aber von außen gesehen waren das Ewigkeiten.
Nee, das an sich hat sich nicht schnell angefühlt, also der Weg dahin. Aber als ich dann mal bei den Gynäkologen oben war, da ging es dann schon zacki-zacki, weil die auch Tempo gemacht haben, weil die erkannt haben, das könnte wirklich lebensbedrohlich sein. Aber der Weg dahin, hast du natürlich recht, von den Assistenzärzten bis dann zu den Gynäkologen, das hat lange gedauert. Und dann bin ich irgendwann mitten in der Nacht nach der OP wieder aufgewacht und dann kamst du auch schon zu mir.
Das kamst du auch schon zu mir, war auch ein Prozess. Ich habe dann lange überlegt, was ich tue, als ich wusste, deine OP geht los, ob ich irgendwo mich hinlegen soll oder mich ablenken soll. Meine Lösung war dann tatsächlich den Umzug weiterzufahren. Das klingt jetzt erstmal, als ob es mir beiläufig gewesen wäre, aber ich hatte dann eine Aufgabe. Ich habe dann, glaube ich, 3 Sprinter in den 2 Stunden voll gemacht und zwischen den Häusern allein hin und her gefahren. Ich war in so einem Tunnel, in so einem Modus, mich abzulenken, einfach damit klarzukommen. Weil meine größte Panik war, irgendwie ruhig zu bleiben und da zu sitzen oder mich gar hinzulegen, dann ist das Gedankenkino und der Gedankenkreisel einfach zu stark. Und habe aber innerhalb der Zeit immer wieder angerufen. Ich hatte die Nummer dann von der Station der Frauenklinik erhalten.
Darf ich kurz nochmal in deine Gefühle einhaken? Weil ich glaube, das ist ein bisschen schwer von außen zu verstehen, warum du da, wie du sagst, in diesem Tunnel warst und so gearbeitet hast. Aber ich würde schon sagen, dass du ein Mensch bist, der es nicht gelernt hat oder nicht so trainiert ist im Umgang mit negativen Emotionen, also mit Angst und Traurigkeit.
Ja, mit Gefühlen umzugehen, Gefühle zu artikulieren, da war ich schon immer schlecht. Das war in meiner Historie, in meiner Familie auch nie gegeben, dass wir viel über Gefühle gesprochen haben. Es war alles gut und super, aber man hat eigentlich die schlechten Dinge verdrängt. Also ich hatte kein Rezept an der Hand. Ich wollte auch mit niemandem drüber sprechen, wie ich gesagt habe. Ich war nicht geübt, Gefühle zu teilen. Ich wollte es mit mir selber ausmachen. Und dann war in dem Moment der Fluchtreflex. Ich flüchte in Arbeit, ich tue irgendwas, um die Zeit zu überbrücken. Und habe aber natürlich zwischendurch, ich glaube, alle 20 Minuten auf der Station angerufen, in der Frauenklinik. Da hatte ich die Nummer erhalten, weil du da ankommen sollst, ob du denn schon da bist und ob alles gut ist. Die war auch echt liebevoll, die Schwester, weil die hatte echt Geduld mit mir, weil ich ja wirklich da im, ja nicht ganz Viertelstunden, aber so alle 20 Minuten, alle 30 Minuten angerufen habe, ob du da schon angekommen bist.
Und dann, wann war ich angekommen?
Kurz vor 23 Uhr warst du angekommen und dann war die echt lieb, weil die hat gemerkt, wie fertig ich war. Ich habe mich gar nicht so fertig gefühlt, weil ich habe ja gearbeitet, aber ich war natürlich trotzdem durch. Und dann hat sie mir gestattet, auch außerhalb der Besuchszeit noch zu dir zu kommen und dann war ich so 23:30, so in Richtung Mitternacht bei dir und massiv erleichtert, als sie dich dann vorgefunden haben, ganz sanft, lächelnd, erschöpft. Ich weiß noch sehr gut, dieses weiße Desinfektionsmittel durch die Narkose, das war noch auf deiner Wange und auf deiner Lippe. Aber ich war einfach so massiv selig, dass du da warst und ich mit dir reden konnte und du überlebt hast. So hart es jetzt klingt. Natürlich warst du noch erschöpft und gezeichnet, aber das war so, es hat sich so ein massiver Knoten im Bauch gelöst.
Den spürst du heute noch, gell? So wie du gerade ausgeatmet hast.
Wenn ich in diese Erinnerung reingehe, spüre ich den heute noch, weil das Psychologen würden wahrscheinlich sagen, das ist ein Trauma oder ich hatte da eine Traumatisierung, die ich wahrscheinlich immer noch irgendwo verarbeite, wenn ich jetzt wie mit dir drüber rede hier.
Ja, wir haben jetzt auch nicht so oft drüber geredet. Also ich glaube, so ausführlich haben wir es noch nie besprochen. Deswegen ist das jetzt hier auch Teil unserer Aufarbeitung. Und was für mich auch noch schwierig war zu dem Zeitpunkt, ich hatte dann die Schwester gefragt, wie sieht's aus da unten? Können Sie mir irgendwas sagen? Ist was entfernt worden? Ist alles entfernt worden? Was habe ich noch in meinem Unterleib? Und sie hat gesagt, sie kann mir nichts sagen. Das geht erst, wenn die Ärztin am Morgen kommt. Also ich hatte die ganze Nacht Ungewissheit. Bin ich jetzt in der Menopause? Habe ich nur einen Eileiter verloren? Habe ich gar nichts verloren? Wie schaut
die
Lage aus?
Hast du vielleicht die Eierstöcke verloren? Das war ja auch noch nicht klar.
Genau, deswegen ja, bin ich in der Menopause.
Genau.
Das wäre ja dann die Eierstöcke.
Ich muss zugeben, ich habe es verstanden, was die Ärztin uns gesagt hat, dass sie quasi nichts sagen kann ohne den Oberarzt und es nicht wusste. Aber bei mir war diese Freude und Erleichterung, dass du überlebt hast, so dominant, dass mir das eigentlich erst im Nachgang bewusst wurde, dass wir diese Nacht Ungewissheit hatten.
Das hat dich in dem Moment gar nicht gekümmert, weil du ganz andere Sorgen hattest, gell?
Das klingt jetzt vielleicht etwas teilnahmslos. Mir ist natürlich schon auch wichtig, dass wir Familie gründen konnten. Aber in dem Moment war bei mir einfach dieser Überlebenskampf so omnipräsent.
Und dann am nächsten Morgen kam diese Ärztin zu mir. Die hat gesagt, wenn sie die Nacht daheim verbracht hätten, hätten sie nicht überlebt. Es ist gut, dass sie zu uns gekommen sind, also sie hatten nicht mehr lange. Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr knapp, dass ich es geschafft habe, weil der Eileiter tatsächlich geplatzt war und ich massive innere Blutungen hatte. Ich habe natürlich den Eileiter verloren, weil er geplatzt ist. Sie hat sich bei der OP auch den anderen Eileiter angeschaut und der war ihrer Auskunft nach sehr verwachsen. Und sie hat dann zu mir gesagt, sie hat ihn jetzt noch nicht rausgenommen, aber sie glaubt nicht, dass ich damit schwanger werden kann. Und sie empfiehlt mir, in eine Kinderwunschklinik zu gehen. Und dann war ich am Ende.
Ja, das war ein massiver Tiefpunkt. Nachdem wir die erste große Angst überwunden hatten, war uns klar war, wir müssen in die Kinderwunschklinik. Und wir hatten es ja schon erzählt, dass wir gestartet sind in die Kinderwunschreise mit dem überbordenden Selbstbewusstsein. Wir bekommen das hin, wir sind fruchtbar, wir haben auch Wissen. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt einer Kinderwunschbehandlung. Das muss man dann auch erstmal verarbeiten.
Und ich weiß ja, was es mit einer Kinderwunschbehandlung auf sich hat. Du musst dafür Hormone nehmen. Und ich bin in meine Bodysynchronreise gestartet, nachdem ich die Pille abgesetzt habe und hatte mir damals geschworen, ich nehme nie wieder Hormone, weil die mir wirklich nicht gut getan haben. Und dann stand ich jetzt quasi vor der Entscheidung, nehme ich wieder Hormone oder verabschiede ich mich von meinem Kinderwunsch?
Wir haben ja in der Kinderwunschreise auch viel diskutiert, wie wir euch erzählt haben. Und wir hatten da einmal eine Phase, wo wir überzeugt waren, wenn wir schwanger werden und ein Kind bekommen, dann ist es schön. aber dass eigentlich künstliche Befruchtung mit künstlichen Hormonen, wie du sagst, für uns nicht in Frage kommt.
Ja, damals waren wir ziemlich arrogant. Da wussten wir noch nicht, wie verzweifelt man im Kinderwunsch sein kann und wie groß so ein Kinderwunsch sein kann. Da dachten wir echt, das machen wir nicht, wenn es auf normalem Wege nicht klappt. Aber wenn man dann in der Situation ist, dass man weiß, hey, normal kann ich nicht schwanger werden, dann denkt man nochmal anders über das Thema nach. Da habe ich dann auch meine letzte Arroganz, was das angeht, verloren.
Da hat sich unser Standpunkt tatsächlich sofort geändert, ja.
Ja, also wir waren uns dann einig, dass wir die Kinderwunschklinik versuchen, aber glücklich war ich damit nicht.
Ich auch nicht.
Und die ersten Wochen waren eigentlich auch wieder wie nach der Fehlgeburt. Wunden lecken, traurig sein, verkraften.
Körperlich sogar noch schlimmer. Du hattest ja kleine Narben am Bauch, die heilen mussten.
Genau.
Noch mehr Schmerzen, weil du innere Verletzungen durch die Blutungen hattest. Das war schon nicht ohne.
Also der Eingriff, vielleicht zur Erklärung, der ist per Bauchspiegelung erfolgt. Da macht man 3 Schnitte, einen Bauchnabel und einen links und rechts im Unterbauch. Und darüber gehen die Ärzte dann mit den Gerätschaften ein. Also es ist jetzt nicht wie ein Kaiserschnitt, dass man eine fette Narbe hat. Also das nicht. Das ist eigentlich ein sehr kleiner Eingriff. Aber natürlich sind die Narben geblieben und erinnern einen daran, dass das wieder nicht geklappt hat. In dem Fall war die Traurigkeit, glaube ich, nicht so groß, dass wir das Kind verloren haben, weil wir uns nie über dieses Kind gefreut haben, weil wir immer schon dachten, das wird nichts. Also wir hatten das im Gefühl. Aber die Traurigkeit über den Verlust der natürlichen Fruchtbarkeit war natürlich richtig schlimm.
Eine Kleinigkeit noch neben der schweren Botschaft. Tipp, wenn Partnerin oder Partner im Krankenhaus ist, kauft externes Frühstück. Ich weiß nur, dass ich dann am nächsten Morgen einmal durch den Biomarkt bin und leckere Sachen gekauft habe, frisches Obst, frisches Gemüse, weil das Frühstück war mal gar nichts.
Genau, du hast mich dann mit Leckereien versorgt und ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, am nächsten Tag durfte ich auch schon raus, oder? Weißt
am
du das
übernächsten?
Noch? Musste ich noch eine Nacht bleiben?
2 Nächte zur Überwachung drin. Ich weiß es sehr gut, weil wir hatten damals ja noch unseren alten kranken Hund, den Grisou.
Stimmt.
Und ich musste ihn ja dann versorgen, am Morgen Gassi gehen und ich habe ihn dann bei meiner Schwiegermama, bei deiner Mama ja geparkt, um bei dir wieder im Klinikum sein zu können. Und das Ganze habe ich 2-mal gemacht, also weiß ich sehr gut, dass du 2 Tage noch im Krankenhaus warst.
Ach krass, schau, ich habe das alles so verdrängt. Ich weiß das gar nicht mehr. Es ist wirklich wie so ein Trauma, da sind einfach Teile dann gelöscht worden.
Es war maximal schade, weil die erste Nacht im neuen Haus, also das war ja wirklich der Umzugspunkt, Verlassen des alten und Einzug ins neue Haus, dass ich dann im neuen Haus ohne dich verbringen musste. Du warst zwar dann schon über dem Berg, aus dem Risiko quasi, aber die erste Nacht, wo man ja eigentlich gemeinsam schönes träumen sollte, habe ich dann im neuen Haus allein verbringen müssen.
Ja, das heißt doch immer, das, was man dann in der ersten Nacht im Haus träumt, wird wahr. Tja, hat nicht geklappt für
uns. Ich habe keine Ahnung, was ich geträumt habe. Ich war so erschöpft. Ich bin einfach nur auf diese Matratze gefallen, die ja am Boden lag, weil das Bett war logischerweise nicht aufgebaut und einfach sofort eingeschlafen.
Die Frage, die vielleicht trotzdem interessiert, hast du den Umzug alleine geschafft? Hast du alles rübergebracht?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mehr Chaos produziert, als die Dinge weitergebracht, weil ich einfach die Sachen wahllos in den Transporter gelegt habe und dann hier ausgeladen habe.
Ja, aber waren dann noch Sachen im alten Haus?
Ein paar wenige waren schon noch im alten Haus, okay. Ja. Die haben wir dann am nächsten Tag noch mit deinem Bruder rüber transportiert.
Ah, der ist dann gekommen und hat dich unterstützt?
Genau, während du noch im Krankenhaus warst und dich erholt hast, hat der mit unterstützt.
Okay, auch das weiß ich nicht mehr. Ich habe da ziemlich viel verdrängt aus der Zeit. Ja, also es war wirklich ein traumatisches Erlebnis für mich und ich wollte das lange auch nicht teilen. Hatte mich eigentlich auch dagegen entschieden, es zu teilen. Durch verschiedene private Umstände habe ich mich dann doch entschieden, es zu teilen, weil das ja auch eine gefährliche Sache ist. Ich hatte nämlich dann entdeckt, nachdem ich aus dem Krankenhaus wiederkam, dass meine Gynäkologin mich angerufen hatte und mir SMS geschrieben hatte, dass mein HCG-Wert hoch ist und dass ich ins Krankenhaus soll. Und bei der Nachbesprechung hat sie sich dann sehr entschuldigt und hat gesagt, das Labor hat die Werte einen Tag zu spät geliefert. Die kamen erst irgendwie am Samstag und ich bin ja am Freitagmittag ins Klinikum. Also sie hätte das am Freitagmittag eigentlich erhalten müssen und dann hätte sie mich direkt geschickt.
Aber sorry Schatz, ich will nicht wieder Ärzte bashen. Du warst am Donnerstag bei der Frauenärztin, nachdem wir die Sorgen hatten.
Am Mittwoch.
Am Mittwoch sogar schon. Und hast ja quasi ein klassisches Szenario beschrieben, dass eine Eileiterschwangerschaft sein kann. Und Labor hin oder her, die Ärztin hätte doch die Aufgabe gehabt, das genauer zu überwachen und dir rechtzeitig Bescheid zu geben, wenn es um dein Leben geht.
Naja,
oder bin ich da jetzt zu extrem?
Nee, also das ist schon maximal blöd gelaufen, weil bei einer Eileiterschwangerschaft hast du eigentlich keine starke Blutung. Und als ich zur Ärztin gegangen bin, hatte ich ja eine starke Blutung, wie sie bei einer Fehlgeburt auftritt, wie wir sie auch schon mal erlebt haben. Und dann gehen die Ärzte normalerweise davon aus, hey, es ist eine Fehlgeburt. Du kannst ja nicht jede, die irgendwie eine Fehlgeburt hat, mit Verdacht ins Klinikum schicken, dass sie eine Eileiterschwangerschaft hat.
Nee, aber du könntest die Blutwerte beschleunigen.
Das stimmt, das hätte schneller gehen.
Dem Labor Druck machen, dass es ein wichtiger Fall ist und der Blutwert am nächsten Tag vorliegen muss.
Genau, aber sie dachte halt, es ist eine normale Fehlgeburt, weil wie gesagt, bei einer Eileiterschwangerschaft hat man immer nur diese Schmierblutungen, die ich ja auch hatte, aber keine starke Blutung. Es ist einfach blöd gelaufen. Und deswegen sage ich euch das, auch wenn ihr eine starke Blutung habt, verlasst euch nur auf den HCG-Wert und sonst auf nichts, denn es kann sein, dass sich da trotzdem eine Eileiterschwangerschaft dahinter verbirgt. Tatsächlich ist bei mir die Theorie, warum hatte ich diese starke Blutung, dass ich Zwillinge hatte. Also dass ein Zwilling sich im Uterus eingenistet hat und einer im Eileiter und der eine ist mir geplatzt und der andere ist mir abgegangen. Und deswegen hat man nicht erkannt, dass es eine Eileiterschwangerschaft war. Das ist so die Erklärung, die ich erhalten habe. Also auch weird.
Maximal unwahrscheinlich natürlich, aber vielleicht bin ich auch zu hart mit der Ärztin. Aber ich bin halt der Meinung, dass auch so unwahrscheinliche Fälle abgeklärt werden sollten.
Ja, also man sollte vielleicht generell bei den HCG-Werten sehr dahinter sein und die sehr genau überprüfen, bis sie wirklich runtergefallen sind, damit sowas einfach nicht passiert. Also achtet da sehr gut auf euch, verlasst euch nicht nur auf euren Arzt oder eure Ärztin, sondern am besten, wenn ihr NFP macht, messt weiter, bis die Temperatur unten ist, macht nicht meinen Fehler und behaltet eure Blutwerte im Auge, damit das wirklich auch erkannt wird. Weil wenn das rechtzeitig erkannt wird, dann kann die Schwangerschaft aus dem Eileiter entfernt werden und der Eileiter sogar gerettet werden. Der muss nicht kaputt gehen wie bei mir. Und bei mir war es eben so, dass das mein gesunder Eileiter war und der andere verstopft ist. Und deswegen hätte ich dann auf natürlichem Weg weiterhin schwanger werden können, wenn der Eileiter gerettet worden wäre.
Stichwort schwanger werden. Wir haben ja dann auch ziemlich schnell Kraft gefunden, als du wieder die ersten Tage hinter dir hattest und zu Kräften kamst, uns umzuschauen, wie und wo so ein Kinderwunschbehandlungszentrum für uns sein kann.
Genau, ich war dann nochmal zum Abschlusstermin bei der Frauenärztin, die hat mir dann die Fäden gezogen von meiner OP und die hat mich dann auch beraten, hat mir dann noch erzählt irgendwie, ach, das hatte sie vorher schon, dass ich ein erhöhtes Lipoprotein A habe. Das haben ganz viele der kaukasischen Bevölkerung. Das ist quasi ein Marker, der auch für Herzinfarkte zum Beispiel erhöht ist. Also ich habe ein höheres Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen. Und das kann eben auch mit der Gerinnung zusammenhängen. Und das wiederum kann Einfluss nehmen auf eine Schwangerschaft. Und ich soll doch ASS nehmen. Und das würde dann quasi eine Einnistung und eine Schwangerschaft erleichtern. Und dann dachte ich mir so, okay, dann habe ich den Shit auch noch. Und jetzt keine Eileiter mehr, die funktionieren. Und wie dem auch sei, sie hat mir dann eben zwei Kinderwunschkliniken empfohlen, eine in München und eine in Regensburg und hat gesagt, die in München ist noch ein bisschen moderner, experimentierfreudiger, das hörte sich gut an und dann haben wir eigentlich kurz drauf den Termin bei der Klinik ausgemacht.
Direkt Anfang Mai, Ende April war die schlimme Eileiterschwangerschaft und dann haben wir direkt im Mai gestartet.
An unserem Jahrestag hatten wir dann den Termin in der Kinderwunschklinik.
Auf dem Weg nach Italien.
Das erzählen wir euch dann in der nächsten Folge nochmal genauer, wie das dann in der Kinderwunschklinik losging und was wir für eine Behandlung gemacht haben und wie es dann am Ende auch zu einem Happy End geführt hat.
Das war die letzte Nicht-Feel-Gut-Folge versprochen. Es wird besser in den nächsten
Folgen.
Genau,
ab den nächsten Folgen haben wir dann Sonnenschein und jetzt danken wir euch erstmal, wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und wenn ihr wollt, teilt diese Folge wieder sehr gerne mit FreundInnen, mit Bekannten, mit KollegInnen, alle, die das interessiert und die vielleicht auch darüber informiert werden sollten.
Und wir freuen uns natürlich über 5 Sterne, auch wenn es traurig war heute.
Das hilft uns sehr, damit der Podcast mehr Leute erreichen kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao, ciao.